Der Drang, selbst etwas auf die Beine zu stellen und nicht länger lediglich auf die bereits vorhandenen Medien zurückzugreifen, ist Voraussetzung für die Entstehung eines Fanzines. Seine Herausgeberinnen werden dadurch zu aktiven Produzentinnen von kultureller Bedeutung und versuchen damit, aus der passiven Rolle der Konsumentin herauszutreten, die ihnen von der Kulturindustrie zugesprochen wird. Diese Idee des Do-it-yourself gründet auf den Gedanken, dass man selbst am besten über das schreiben kann, was einen selber betrifft, als es andere Leute könnten. DIY kann deshalb als das zentrale Prinzip der Zine-Kultur verstanden werden und das ist auch der Grund, warum wir es als übergreifendes Thema unserer Ausstellung gewählt haben. In der Vergangenheit entstanden Fanzines oft aus einer Notwendigkeit heraus. Zu dem jeweiligen Zeitpunkt gab es für eine sich gerade entwickelnde Szene meistens kein Medium, das für einen gemeinsamen Austausch von Ideen und Vorstellungen zwischen denen dienen konnte, die eine bestimmte Leidenschaft teilten. So bildeten sich in den 30er Jahren innerhalb der Science-Fiction-Szene eigene Zines unter anderem auch deshalb heraus, weil der Platz, den die kommerziellen Magazine für die selbstgeschriebenen Geschichten der Fans zur Verfügung stellten, eben nicht mehr ausreichte. Ähnlich und doch auch anders verlief das mit Punk. Die herkömmlichen Medien, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern, wussten nicht, wie sie mit dieser neuen Subkultur umgehen sollten. Gerade in den ersten Jahren war Punk ja noch ein großes Experiment ohne klaren Kanon von kulturellen Zeichen und Codes. Also ich erinnere da beispielsweise nur an das Tragen von Hakenkreuzbinden und ähnlichen Geschichten. Und eben sowohl rechte als auch linke Medien konnten mit dieser Uneindeutigkeit nicht umgehen. Punk ließ sich einfach nicht in ihre bestehenden Kategorien einordnen. Gerade bis Anfang der 80er Jahre gab es in der deutschen Presselandschaft eine ganze Menge von falschen oder verfälschten Darstellungen über das, was da gerade am Entstehen war. So machte der Spiegel im Januar 1978 mit der Aufschrift auf Punk, Kultur aus den Slums, brutal und hässlich und berichtete von Messerstechereien, die zum guten Ton jedes Punkkonzerts gehören würden. Angesichts dessen ist es natürlich kein Wunder, dass Punks sich von den herkömmlichen Medien abwandten und immer mehr eigene Fanzines gründeten. Letztlich ging es eben auch darum, sich selbst auf seine eigene Weise zu repräsentieren. Im Vorwort der ersten Ausgabe des Essener Zines Der lautlose Tod, das ca. 1980 veröffentlicht wurde, heißt es zum Sinn und Zweck dieses Hefts beispielsweise:
Man darf nicht warten, bis einem bessere Medien in den Schoß fallen. Man muss sie machen. Der normale Typ wird fragen, warum? Antwort: Es gibt so viele Bildzeitungen und das ist nicht gut so.
Und zur etwa selben Zeit prangt auf dem Düsseldorfer Fanzine, spät aber doch, ehemals unter dem Namen Neon bekannt, der Satz:
Gesetz, wenn ihr bessere Medien wollt, geht hin und macht sie.
Selbstverständlich wäre es zu verkürzt, das Entstehen von Fanzines lediglich als Reaktion auf das massenmediale Bild von Punk zu sehen. Denn gerade der Aspekt des Selbermachens war in Punk ja von Anfang an zentral. Man muss sich den Zustand der popkulturellen Welt in den 70er Jahren vor Augen halten, um die Sprengkraft dieser neuen Kultur verstehen zu können. Während dieser Zeit dominierten innerhalb der populären Musik vor allem große Stadion-Rockbands, die auf Virtuosität, Expertentum und Professionalität setzen, sodass ein Konzert eben nicht mehr ohne Truckladungen voller Equipment, eine ausgefeilte Bühnenshow und stundenlang Gitarren-Soli auskommen konnte. Die einfache DIY-Philosophie des Punk war dazu so etwas wie eine Antithese. Sie erschütterte die herrschende Ästhetik der popkulturellen Welt nachhaltig und spuckte den Rock-Dinosauriern respektlos auf ihre gigantischen Bühnen. Nach all der Bombastik erinnerte man sich wieder an die frühe Schlichtheit des Rock'n'Roll und erhob einen unprofessionellen Dilettantismus zum Prinzip. Diese Einfachheit erlaubt es im ästhetischen Sinne auch neue Wege zu beschreiten. Die neue Experimentierfreudigkeit, die sich dadurch bahnbrach, wurde eben nicht länger von Checkern und Könnern dominiert, sondern vor allem von jenen, für die zuvor aufgrund ihres fehlenden Wissens nur die Rolle des Fans zugedacht gewesen war. Mit Punk konnten diese jetzt, theoretisch zumindest, selbst zu Künstlerinnen werden. Die Grenze zwischen Fans und Stars wurde dadurch wesentlich brüchiger. Die Folge war, dass massenweise neue Bands und auch Fanzines gegründet wurden. Das, was vorherige Herausgeberinnen von Fanzines innerhalb ihrer Szenen propagiert hatten, nämlich die eigene Produktion kultureller Bedeutung innerhalb ihrer Fangemeinschaft, wurde in Punk zu etwas ganz Zentralen erhoben. Es ist deshalb kaum verwunderlich, dass die Hefte aus diesem Bereich immer noch den größten Teil der deutschsprachigen Fanzine-Landschaft ausmachen. Auf der anderen Seite des Atlantiks sieht es dagegen beispielsweise etwas anders aus. Zwar war es auch in den USA und Kanada eben mit Punk zu einem enormen Anstieg von Fanzines gekommen, aber heute dominieren in diesen Ländern vor allem Herzines bzw. Egozines. Ab Ende der 80er Jahre findet sich auf dem nordamerikanischen Kontinent eine sehr ausdifferenzierte Zine-Kultur, die sich unter anderem durch eine starke Vernetzung über Szene- und Genregrenzen hinweg und regelmäßige Zine-Treffen und Conventions auszeichnet.
Stare, the time it takes to get from here to there. My ribs that show through t-shirts and these shoes I got for free. I'm unconsoled, I'm lonely, I am so much better than I used to be. Of telephones and shopping malls and knives, and drowning in the pools of other lives. Rely a bit too heavily on alcohol and irony. Get clobbered on by courtesy. In love with love and lousy poetry. Circumnavigate this body of wonder and uncertainty. Armed with every precious failure, an amateur cartography. I breathe in deep before I spread those maps out on.